Hallo Aachen, hallo Welt. Mein Name ist Robert, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und mein heutiger Gast ist zur Jubiläumsfolge, nämlich Nummer 50, kein geringerer als mein Vater. Und ich werde heute mit ihm darüber sprechen, wie man zufrieden, glücklich und gesund altert, was sein Fazit aus 86 Jahren Lebenserfahrung ist. Und gleich zu Beginn sprechen wir ein bisschen über seine Kindheit, Aufwachsen im Zweiten Weltkrieg, Flucht aus der DDR, alleine im Alter von 15 und was noch so passiert ist. 86 Jahre ist eine sehr, sehr lange Zeit. Von daher konnten wir gar nicht alles aufgreifen. Aber es ist noch Luft nach oben und vielleicht gibt es ja bald eine zweite Folge mit ihm. Spätestens dann zur 100. ist ja dann auch wieder ein Jubiläum. Und wenn er dann zusätzlich da auch 100 ist, umso besser, gibt es gleich doppelt Grund zu feiern. Also, nicht lang schnacken. Viel Spaß bei der neuen Folge. Neuer Tag, neues Glück, neues Kapitel, in dem Fall neue Folge, heute Jubiläumsfolge Nummer 50 und wer wäre da besser geeignet für, als der, der mit dazu beigetragen hat, dass es diesen Podcast gibt, indem er mich zur Welt gebracht hat oder indirekt auf jeden Fall mit dabei war bei der Geburt. Heute ist mein Vater zu Gast, Papi, Klausi, schön, dass du da bist und Zeit gefunden hast im Rentnerleben.
Ich bin also sehr erfreut, dass ich in deiner Gegenwart Dinge sagen kann, die, mit denen ich sonst mit keinem anderen darüber sprechen kann. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast, an deiner Jubiläumsfolge 50 teilzunehmen, weil die Zahl 50 verbindet uns eigentlich.
Genau.
Denn wir sind also 50 Jahre auseinander. Und das ist eigentlich ein Zufallstreffer, dass ich also jetzt in die 50. Folge einspringen darf.
Genau, also war schon, also abgesehen davon, dass es eine Jubiläumsfolge ist und du deswegen gut passt, passt natürlich die 50 gut, ne? Ja. Weil die 50 Jahre Unterschied, die holen wir irgendwie nicht mehr auf, ne? Habe ich das Gefühl.
Ja.
Also von den Jahren her zumindest, ne? Auch wenn du natürlich immer noch jung geblieben bist und ich stark alter, aber von den Zahlen her wird es nicht mehr. Wir steigen jetzt mal direkt ein in die Folge und weil du ja auch zusätzlich ein treuer Hörer bist und ich glaube jede Folge gehört hast, teilweise weil ich es geschickt habe und gesagt habe, hör mal rein, teilweise aber auch, weil du natürlich Interesse dafür hast, was hier so ist und was in Aachen so los ist. Versuch mal den Satz zu Ende zu bringen. Meine Kindheit war für mich.
Meine Kindheit war für mich eine sehr spannende Zeit, weil ich erinnere mich eigentlich im Prinzip die Kindheit, ja, da war ich vielleicht 9 oder 10 Jahre. Was davor ist, da kann ich mich also gar nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, nach ungefähr 10 Jahren, das war also 1946, da weiß ich noch, da ging es los, da gab es Fliegeralarm. So, das war die Zeit an dem Kriegsende, die ich also in meinem Kopf noch habe. Alles andere kann ich also mich an nichts weiter erinnern. An den Beginn jetzt so der Schulzeit, so mit 6 Jahren habe ich keine Erinnerung. Also meine Erinnerung beginnt eigentlich so mit dem 1945, mit dem Kriegsende. Und zwar mit dem Erlebnis, dass man eigentlich geprägt war von der Zeit. Meine Mutter war sehr für das damalige Reich und sie wollte aus mir auch einen Hitlerjugend machen. Und das war also diese Welt. Mein Vater war damals schon eingezogen an der Front. Den habe ich also praktisch dann immer nur einmal im Jahr gesehen. So, und das war also die Zeit, wir waren damals 5 Kinder und wurden ernährt eigentlich nur von dem Verdienst meiner Mutter, die also tätig war in einer Großküche, einer sogenannten Volksküche. Da ging sie dann hin und hat also gekocht für viele Leute und kam dann abends nach Haus. Dann haben wir uns immer erstaunt angesehen. Sie war dann so dick geworden, wenn sie nach Hause kam, und als sie sich dann ausgezogen hat, da hatte sie unter ihrem Kleid dann ein Paket mit Wurst, mit vielen Würsten gewickelt. Die hat sie dort gestohlen in der Volksküche. Das war also unsere Zusatzernährung.
Ja, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, ne? Auch weil du gesagt hast, dass das so in Richtung, ja, von deiner Mutter aus ist natürlich die damalige Zeit gewesen. Schwierig für heute. Heute würde jeder sagen, ey, wer würde denn sein Kind in die HJ schicken? Aber zur damaligen Zeit gab kein Internet, nix. War natürlich auch stark eingeschränkt und das Wissen war begrenzt. Und man hat natürlich jeden Tag eingeflößt bekommen, was richtig ist und was falsch. Umso besser, dass ja aus dir was anderes geworden ist und du nie in so eine Ecke gerutscht bist. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, ich kenne kaum einen, der in deinem Alter oder aus deiner Generation so unvoreingenommen und so offen allen Kulturen und Menschen gegenüber ist. Von daher ist das ja schon ein kleiner Erfolg, den man bei dir verzeichnen kann, ne?
Also ich hatte damals das Erlebnis eigentlich, dass man immer nur in dem Radio hörte man die besondere Melodie, das war damals üblich. Hier spricht der Führer und da hieß es immer nur, das deutsche Volk siegt auf der ganzen Welt. Und das war unsere Scheinwelt, die uns da als Kind aufgebaut wurde. Dieses Zeitalter eigentlich kann man nicht vergessen in dieser Form. Und dazu kam, dass man also in der Familie auch die Beziehung nicht hatte. Der Vater war weg, der war an der Front. Die Mutter war da unterwegs und musste irgendwas zum Essen ranschaffen. Und wir Kinder waren dann praktisch alleine auf uns gestellt und liefen dann so in der Gegend rum, stromerten überall rum und gingen auch teilweise dann in den Sommerzeiten in die Fremdgärten und haben dort Früchte und sowas alles geklaut. Das war damals die Zeit. Aber was mir dann besonders eigentlich aufgefallen war, wir kriegten dann eines Tages, sahen wir dann aus unserem, wir wohnten da im ersten Stock, da sahen wir eine Kolonne von Menschen in zerlumpter Kleidung gehen. Das war eine Schlange von, ich weiß nicht, ob das 100 Leute waren oder so. Und daneben ging dann ab und zu immer einer in Uniform mit Maschinengewehr. Und wurde dann unterhalten, was das eigentlich für Menschen sind. Und das erfuhr man gar nicht so richtig. Das waren also Gefangene, die jetzt von einem Lager ins andere gebracht worden sind oder sogar nach Weimar gebracht worden sind. Da war also eine Anstalt, die praktisch weltberüchtigt war, der sogenannte Buchenwald. So, und diese Kolonne hat uns dann als Kinder eigentlich erschreckt. Wir haben festgestellt, das sind Menschen, warum die praktisch jetzt alle dahin gebracht werden. So, und das war also und dann kamen also zwischendurch die Sirenen, da mussten wir also in den Keller, da kamen also Flugangriffe vom Westen angeflogen im Geschwader. Und die flogen dann über Apolda weg Richtung Weimar oder Dresden. Und Dresden wurde dann 1944 komplett zerstört. Das hatten wir alles vom Geräusch her mitbekommen. Aber so vom Verständnis her hatten wir eigentlich keine Verbindung. Nur das, was uns anerzogen worden war.
Irgendwie, wenn man jetzt nicht weiß, wovon du erzählst oder wenn man nicht weiß, wie alt du bist oder von wo du kommst, kriegt man natürlich einen aktuellen Bezug auch hin mit den Geschehnissen der letzten Jahre. Aber bevor wir darauf kommen, bleiben wir nochmal kurz bei den auflockernden Fragen, bevor es in so mitreißende Themen geht. Und zwar, was ist denn dein Lieblingsort in Aachen?
Mein Lieblingsort in Aachen? Ich habe keinen Lieblingsort. Nein.
Wo bist du, außer wenn du zu Hause bist? Und hier?
Ja, wo bin ich? Ich bin also eigentlich durch die Corona-Zeit jetzt mehr oder weniger ans Zimmer gebunden. Ich mache dort meinen Sport und gehe in die frische Luft, gehe auf den Balkon oder wir gehen ab und zu mal auch spazieren. Aber das Leben ist eigentlich durch diese Corona-Zeit hier für mich eingeengt worden. Hinzu kommt, dass ich also kein Autofahrer bin, dass ich also immer gezwungen bin, auf andere Rücksicht zu nehmen, die mich mitnehmen oder nicht mitnehmen. Und da ist meine Lebensform eigentlich eingeengt.
Ja, aber auch luxuriös, ne? Bist immer chauffiert, ist auch was Gutes.
Ja.
Was ist denn dein Wunsch für 2023 in einem Satz?
Dass ich gesund bleibe und dass ich mit meiner Frau gesund weiter in Aachen leben kann und wir gemeinsam unseren Lebensabend verbringen können.
Ja, komme ich da auch noch drin vor oder ist es jetzt? Nee, ist alles gut. Ich weiß, dass du mich auch mit einbeziehst.
Hinzu kommt ja eigentlich die Entscheidung, die wir getroffen haben, das war 2016. Da haben wir uns aus dem Wohnort Süblingen gelöst. Ich habe damals mein Grundstück und mein Haus aufgegeben, um in den Bereich von Robert zu kommen, um praktisch meinen Lebensabend in seiner Nähe zu verbringen. Und
läuft bisher ganz okay eigentlich, ne?
Ja.
Man kann sich nicht beschweren, beidseits auf jeden Fall. Und dann, letzte Frage, Sicherheit oder Risiko?
Für mich gibt es nur Sicherheit. Mit Risiko will ich nichts zu tun haben. Die Sicherheit kann ich also für mich in Anspruch nehmen und ich versuche also täglich mit der Sicherheit klarzukommen, dass ich also normal irgendwo hingehe, dass ich nicht stürze. Und das ist der Begriff eigentlich Sicherheit, nur für mich persönlich.
Ja, gut, das ist natürlich auch ein bisschen darauf zurückzuführen, ne? Da du ja schon auch das ein oder andere erlebt hast und dann ist es ja auch schön, sich nicht mehr Sorgen zu machen oder ständig neue Risiken eingehen zu müssen, obwohl natürlich kann man ja auch mal wertschätzen, im Alter von 80 noch zu sagen, gib mein Haus und meinen Wohnort und mein Umfeld auf und zieh nochmal in eine andere Stadt, war ja auch zumindest ein bisschen riskant, ne? Hätte ja auch schief gehen können, oder?
Ja, es hätte schief gehen können, ja, sicherlich. Ja. Aber das Schlechte muss man ja nicht einkalkulieren. Ich mache es jedenfalls nicht.
Ja, finde ich auch gut. Dieses Sicherheitsding, ne? Jeder hat ja irgendwas, was er von seinen Eltern mitgegeben bekommt. Das habe ich ja auch von dir mitbekommen oder von euch beiden. Mal gut, mal schlecht. Manchmal ist dieses immer auf Sicherheit gehen, dann steht man sich vielleicht ein bisschen selber im Weg. Aber das sind ja auch ganz andere Zeiten. Beim heutigen Lokalsupport dreht sich alles um die Impact Connection, die unter anderem das Ehrenamt und das gesellschaftliche Miteinander stärken und mit euch zusammen etwas bewirken will. Und wer jetzt denkt, hey, den einen Dude von der Impact Connection kenne ich doch, liegt genau richtig. Podcast Andy ist back und hat von seiner Namibia-Tour neue Energie und neue kreative Ideen mitgebracht. Mit seinen Co-Foundern Rebecca und Ruben matcht er Unternehmen und deren Angestellte mit NGOs, Vereinen und sozialen Organisationen aus der Region und bietet darüber hinaus Workshops an, um es Organisationen und Unis zu ermöglichen, die richtigen Skills an die richtigen Leute weiterzugeben, sowie kreative Ideen und passende Lösungen als Team zu entwickeln. Denn was wäre, wenn jeder die Chance bekommt, etwas zu bewirken und somit selbst für Veränderung sorgen kann? Dieses Jahr kommt im September etwas Großartiges auf euch zu, denn die Impact Connection veranstaltet den diesjährigen Social Day mit zahlreichen Unternehmen, sozialen Institutionen und Vereinen aus der Region, um gemeinsam mit euch zusammen etwas zu bewirken und unternehmerisches Engagement zu fördern. Mehr Infos und News gibt es bald hier im Podcast, denn sie kommen auch bald als Gast hierher und natürlich ab sofort unter impact-connection.org und Connection dabei mit K. Also unbedingt auschecken und supporten und jetzt geht's weiter mit der Folge. Jetzt, wo wir es vorhin kurz angesprochen haben, ne, ist ja auch komisch, sich das vorzustellen. Ne? Man wächst Zweiten Weltkrieg auf und um mal so das zusammenzufassen, dann war es ja irgendwie den Vater irgendwann nicht mehr erkannt, wenn er zurückkam. Ne? Hast du ja auch mal gesagt.
So ist das, ja.
Wenig später, dann bist du auch noch im Osten groß geworden. Ne? Auch noch, für den einen oder anderen ist das schon Nachteil genug. Und die Frage jetzt ist, du hast ja im Laufe der Jugendzeit oder der Kindheit mehrere Hürden überwinden müssen. Ne? Aufwachsen im Krieg, dann mit 5 Geschwistern und der Mutter kaum über die Runden gekommen. Ne?
Ja.
Wie waren so eure Verhältnisse? Wie würdest du das beschreiben?
Es gab eigentlich das Gefühl, nicht, was heißt gefühlt, nicht gefehlt. Wir hatten also keinen Überfluss, wir hatten also keine große Kleidung, wir hatten kein großes Essen, wir hatten keinen Komfort, wir hatten kein Auto, wir hatten kein Fernsehen. Ja, das hatte man also alles gar nicht. Es gab also auch den Wunsch nicht dahin. Und es gab auch den Begriff Ost und West nicht, weil du vorhin im Gespräch das Osten reingebracht hast. Den Begriff gab es damals nicht. Die Trennung kam erst durch die Grenze, die dann gezogen wurde. Da wurde erst aus Deutschland Ost und West. Vorher gab es das gar nicht, diesen Begriff. Das war also noch eine Reichseinheit, wenn man so will.
Da auch wieder so ein nächster Part in deinem Leben, ne? Du wurdest ja geflüchtet, kann man ja so sagen, ne? Von der Mutter losgeschickt oder ihr Geschwister, alle in verschiedene Richtungen, ne? Wie alt warst du da?
Das war 1950. So, und mit 15 Jahren bin ich also dann von meiner Mutter eigentlich in Richtung, damals war der Begriff Westen schon aktuell. Westen war also Freiheit, wir im Osten war damals, wir waren also die russisch besetzte Zone und da war also im Gespräch jeder, der von der Partei her in der Vergangenheit war, war also ein Volksfeind und wurde dann also entsprechend geächtet. Und dazu gehörte auch mein Vater, der kam dann als Lehrer nicht mehr in seinen Beruf hinein. Und so waren wir also gezwungen, das heißt, meine Mutter hat das entschieden. Sie hat dann gesagt, der Vater arbeitet unter Tage irgendwo in seinem Kalischacht und geht dort eigentlich selig zugrunde. Dann hat sie gesagt, wir lösen unseren Haushalt auf. Und sie hat dann mit 1948 begonnen, unser Hab und Gut in Pakete zu packen. Sie hat damals maximal 150 Pakete zusammengepackt, nicht in einem Tag, nicht in einem Jahr, immer verteilt und dann an Bekannte in Richtung Westen geschickt, sodass wir unser Ziel, das heißt ihr Ziel war, den Ort Apolda zu verlassen und in den Westen wieder die Familie neu aufzubauen. Und der Vater sollte dann wieder, der hatte dann eine Bekanntschaft im Braunschweiger Raum, in den Schuldienst eingeführt werden. Und das hat er dann auch gemacht. 1949 ist er dann wieder in den Schuldienst in Braunschweig eingestellt worden als Lehrer und bekam dann eine Lehrstelle in Helmstedt. Und das war dann praktisch für meine Mutter das Ziel, die Familie dort in Helmstedt wieder anzusiedeln und dort ein Zuhause aufzubauen.
Ja, aber geflüchtet bist du ja alleine, ne?
Ich bin alleine damals dann. Das hatte auch mein Vater dann organisiert. Der hatte dann durch die Kriegszeit einen Vorgesetzten gehabt. Der hatte einen Bauernhof und der Bauernhof lag in der Gegend von Gießen. Und dort hat er Verbindung aufgenommen und hat also dann mich dorthin geschickt. Das heißt, meine Mutter hat mich dann in den Zug gesetzt und Richtung Eisenach bin ich dann allein gefahren. Dort in Eisenach bin ich dann ausgestiegen und habe mich dann informiert. Da gab es dann sogenannte Grenzschleuser. Die haben dann Gruppen aufgebaut, haben von denen Geld verlangt. Und haben die Gruppen dann bei Nacht und Nebel über die damals noch offene Grenze, die wurde nur bewacht von Fopos mit Hunden. Und da haben wir uns dann diese Schleuser haben uns dann versucht, über die Grenze rüber in den Westen zu bringen. Wir hatten das Pech und wurden dann angehalten von solchen Fopos und wurden dann eingesperrt. Und dann kam ich dann in eine Holzhütte mit vielleicht anderen 20 älteren Leuten. Ich war der Einzige, der da mit 15 Jahren dabei war und in der Ecke saß und dann still vor sich hin heulte. Und die anderen wurden dann immer zum Verhör geführt und wurden dann wieder Richtung Osten entlassen. Mich haben sie dann Einen Tag später, ich habe da noch die Nacht hier verwacht in dieser Holzhütte, einen Tag später haben sie mich dann verhört, haben mich dann wieder nach draußen geschickt und dann sollte ich wieder Richtung Osten. Ich bin dann aber einfach weitergewandert, bis es dann irgendwo außer Sicht war und dann habe ich mich versteckt in irgendeinem kleinen Wald oder was und habe dann, ich weiß auch nicht, bis heute nicht, wo ich die Richtung her hatte, allein den Weg versucht, durch einen Wald Richtung Westen zu gehen. Das ist mir auch gelungen. Ich habe dann also praktisch dann immer noch hin und wieder mal irgendwas gehört, Geräusche von Hunden, auch manchmal Schüsse. Und bin da aber trotzdem dann in den Westen rübergekommen, habe dann mich mal informiert. Da war dann so ein Bauer, der war auf dem Feld und da habe ich dann gefragt, wo bin ich denn? Da hat er dann gesagt, ja, du bist also hier im Westen. Und da ich das Glück gehabt, da kam ich also im Westen an. Und von dort aus bin ich dann über die Autobahn zu Fuß gegangen. Immer, da gab es auf der Autobahn überhaupt keinen Verkehr. Die Autobahn war also leer. Und bin immer nur gewandert und gewandert. Und dann bin ich irgendwann mal aufgenommen worden von irgendjemand, hat mich dann mitgenommen und jedenfalls, ich weiß bis heute nicht, wie ich nach Gießen kam und dort abgeholt wurde von dem Bekannten meines Vaters. Und da kam ich dann in diesen Bauernhof, wurde dann aufgenommen und konnte praktisch in dem Bauernhof arbeiten. Das heißt, ich konnte dort wohnen und durfte dann mit den, dort hatten die eine Viehwirtschaft und zwar alles nur Kühe. Und da musste ich mit diesen Kühen dann, die wurden dann angeschnallt mit so einem kleinen Pflug und dann wurden mit den Kühen dann die Felder gepflügt. Das hatte ich dann gelernt. War also praktisch dann in diese Bauernfamilie aufgenommen worden. Vielleicht hat das ein halbes Jahr lang gedauert oder so. Und von dort aus bin ich dann, kam mein Vater dann zum Besuch und hat mich dann von Gießen aus wieder nach Helmstedt genommen. Und in Helmstedt bin ich dann in eine dort neu gegründete Heimschule, die hatte den Namen Niedersächsische Heimschule. Das war ein Ort, das war ein altes Lazarett, das wurde umgebaut als Schule. Und in dieser Schule waren also praktisch auch mehrere Räume als Schlafzimmer hergerichtet. Wir schliefen also praktisch dort und wohnten also in dieser Heimschule und konnten in dieser Heimschule praktisch dann unseren Schulbetrieb neu aufnehmen. Ich kam dann in die 8. Klasse rein, hatte von Französisch überhaupt keine Ahnung, von Englisch auch nicht, musste das beides dann eigentlich nachholen. Und dann kam eine Anweisung vom niedersächsischen Ministerium, da wurde diese Heimschule geschlossen. Und wir in der 10. Klasse hatten also keine Chance mehr, ein Abitur ablegen zu können. Wir wurden dann eigentlich praktisch freigestellt und hatten uns also praktisch aufgelöst. Einige von uns sind dann also in ihre Heimat und haben dann Abitur gemacht. Die meisten aber, so auch ich, sind dann gezwungen worden, in irgendeinen Beruf einzusteigen.
Und wenn man da jetzt mal einsteigt noch oder das mal ein bisschen zur Revue passieren lässt, du bist ja dann später hast du dann dein Studium gemacht zum Ingenieur am Ende.
Ja.
Ne? War das, was du erlebt hast in der Kindheit und auch immer dieses, du sagst zwar, dass dir nie bewusst war, dass dir was fehlt, weil es ja auch irgendwie zur Realität gehört hatte, nichts zu haben.
Ja.
Hat das so in dir den Drang irgendwie entfacht, es mal besser zu haben und deswegen warst du so zielstrebig und hast das so trotz aller Hürden durchgezogen?
Ich habe mir eigentlich keine Gedanken gemacht, auch nicht die Gedanken über eine Berufswahl. Die Berufswahl war eigentlich vorgegeben. Mein Vater war Lehrer und ich sollte wahrscheinlich auch Lehrer werden. Aber meine Mutter hat damals andere Vorstellungen gehabt. Die hat damals gesagt, der Klaus, der geht in die Adolf-Hitler-Schule. Sie hatte also vor, dass ich in irgendeine Offiziersschule hineinging. Aber ich hatte also keine Vorstellung von irgendeinem Berufsleben. Ich kam dann gezwungenermaßen oder zufälligerweise in Helmstedt war also ein Ansitz von einer Firma, die hatte dort ein Hochhaus und das war das Hochhaus der Braunschweigischen Kohlenbergwerke. Und meine Mutter war damals sehr kreativ, die hat also dann Beziehung aufgenommen, ist also da hingegangen, das Gebäude, und hat gefragt, ob da eine Ausbildung ist für junge Menschen. Und da haben sie ihr gesagt, ja, wir bilden Schlosser aus, wir bilden Schweißer aus, wir bilden Bergmaschinenlehrlinge aus. Und da hat sie mich angemeldet und ich kam dann, praktisch hatte dann die Aufforderung bekommen, eine Lehre dort als Bergmaschinenschlosser, nannte sich das, da anzufangen. Das war für mich also der Startschuss für meine Zukunft. Und ich hatte vom Handwerklichen her zunächst vielleicht auch durch meinen Vater keine Beziehung zu irgendeinem Beruf. Und das war also plötzlich dann für mich meine Zukunft, da in diesen Betrieb hineinzukommen. Und dort wurde mir also klar gemacht, man kann in dem Beruf, den ich da ergriffen habe, aufsteigen zu dem sogenannten Berufssteiger. Das sind also praktisch jetzt Leute, die im Bergbau tätig sind und Vorgesetzte werden. Das war also mein Ziel, Vorgesetzt im Bergwerk zu werden. So ist also meine Ausbildung, die ich dann 3 Jahre lang durchgezogen habe, durchgelaufen. Und ich hatte das Glück und hatte den Abschluss als mit Auszeichnung bekommen. Ich durfte dann auch bei der Abschlussfeier die Abschlussrede halten und bekam dann eine Zusage für ein Studium, kriegte also eine Bezahlung für ein Studium. Und dieses Studium hatte ich dann in Wolfenbüttel aufgegriffen als Maschinenbauingenieur. Und die Finanzierung kriegte ich dann bis zum Abschluss. Das war meine Chance, die habe ich genutzt und bin also praktisch dann in diesen Beruf hineingewachsen, ohne eigentlich da irgendeine Verbindung zu haben, von der Vergangenheit her überhaupt nicht. Ich war also ein Fremdglied in meiner Familie. Mein Vater hatte keine Beziehung zu meiner Berufswahl und auch keine Beziehung zu meiner Zukunft. Er dachte nur immer an seine eigene Tätigkeit als Lehrer und ging als Kunstgewerbelehrer völlig in seinem Beruf auf. Und war also praktisch immer nur erstaunt, was aus mir dann geworden war.
Das heißt, du hattest nie irgendwie einen Ansprechpartner oder so? Hat die gefehlt?
Hat mir völlig gefehlt, ja.
Auch mit den Geschwistern?
Auch nicht, ja, aber die Geschwister gab es, also da hat jeder für sich aus seine Entwicklung gemacht. Die älteste Schwester ist dann als Krankenschwester in Wuppertal gelandet. Der Bruder, der ja ein Jahr älter war als ich, der ist dann als Gärtner gelandet im Bereich Münster bei Hannover. So, und die beiden jüngeren Kinder, die sind dann, also das Mädchen ging dann noch zur Schule, hatte sogar meinen Vater noch als Lehrer. Und der jüngere Bruder, der ging dann als Dekorateur bei Karstadt in die Lehre. So hat jeder eigentlich was anderes dann gemacht. Es gab also kein Zusammenspiel und es gab auch kein Austausch innerhalb dieser Geschwister. Jeder war für sich eigentlich ein Einzelgänger gewesen.
Woran lag das? Eigentlich müsste man ja denken, dass wenn ihr alle gleich aufwachst und alle zusammengeschweißt seid, warum war das dann irgendwie hinterher so?
Ja, das kann ich vielleicht im Nachhinein eigentlich nur noch versuchen zu erklären. Der Vater war 5 Jahre lang in der Zeit der Kriegszeit in der Familie nicht da. Die Mutter war dominierend. Es gab also das Familienleben in dem Sinne eigentlich nicht. Es war immer nur daran gedacht, dass man also was zu essen hatte. So, und es gab nichts Gemeinsames. Es gab also keinen Kirchbesuch und sowas. Meine Mutter ging also nicht zur Kirche. Das gab es also gar nicht, das Gespräch. Es gab also kein Familienleben in dem Sinne, weil durch den Krieg eigentlich das nicht möglich war. Es gab also keine friedliche Familie, dass man also gemeinsam irgendwo hinging und so. Man war immer, wartete immer nur auf die nächsten, übernächsten Tage, was wird aus uns, und es gab also keine Zukunftsvorstellungen, im Gegensatz zu einer heutigen Zeit.
Ja, aber trotzdem, ja, ist ja was aus dir geworden, ne? Darf man ja schon so sagen, ne? Wenn man mal Sprünge macht, Haus selber gebaut, auch wirklich selber gebaut mit den eigenen Händen für wenig D-Mark, ne? Dann beruflich sehr erfolgreich gewesen. Das ist auch wieder ein guter Punkt zur heutigen Zeit. Wir haben da schon ein bisschen drüber mal geredet, immer mal wieder. Berufliche Erfüllung ist heute ein sehr, sehr wichtiger Begriff für viele in meinem Alter, für viele im Freundeskreis, die du ja auch kennst. Stellt sich jetzt immer mehr die Frage, macht einen der Beruf glücklich und ist es das, was man machen will? Oder will man nicht auch wieder was anderes machen? Aber die Frage hat sich ja bei dir nie gestellt irgendwie, ne?
Nein, es gab für mich eigentlich die Berufserfüllung eigentlich nur in dem Sinne, ich war also bei den Braunschweig-Kohlenbergwerke als Ingenieur in einem Konstruktionsbüro. Und dort wurde eigentlich mehr oder weniger nur konstruiert für Maschinen, die repariert werden, ein Bagger oder ein Absetzer. Da wurden irgendwie Teile verändert, die wurden dann aufgezeichnet, wurden Zeichnungen gemacht und nach den Zeichnungen wurden dann diese Teile angefertigt. Also, da gab es also nicht die Erfüllung eigentlich, es war also nur ein relativ guter Verdienst, das war es schon. Und richtig glücklich eigentlich war ich in diesem Beruf nicht. Es kam Folgendes hinzu. Die Braunschweig-Kohlenbergwerke sind damals sehr groß expandiert. Die hatten 3000 Beschäftigte. Und das war ein sogenannter Tagebaubetrieb. Da wurde in 120 Meter Tiefe die Erde praktisch dann raufgerissen und in 120 Meter Tiefe fand man dann die Kohle, die Braunkohle. Aber damals zeichnete sich schon eine Tendenz ab, dass der Tagebau in einigen Jahren, Jahrzehnten eventuell geschlossen werden wird. Und so war auch die Entwicklung als Ingenieur dort keine Zukunft, weil es wurden keine Leute mehr in dieser Branche als Ingenieur eingestellt. Die Entwicklung war rückläufig. Und diese Entwicklung hat mich dazu veranlasst, ich kriegte also dann Kontakte durch einen Tennissport mit einem Ingenieur, der kam aus der Schweiz, von der Firma Nestle. Durch dieses Gespräch kam ich praktisch dann in eine Branche hinein, die mich dann fasziniert hat.
Okay.
So ist also praktisch dann erst das Gefühl für einen Beruf entstanden.
Das heißt, du hast dir nie im Alltag Gedanken gemacht, ob das reicht oder ob da noch was anderes gibt?
Das ist richtig, ja. Ja, habe ich nie gemacht. Aber ich bin also durch diesen Beruf eigentlich so begeistert worden, dass ich also mir auch vorgenommen hatte, ein eigenes Haus zu bauen. Ich habe also praktisch dann nebenbei eine Freude an der Arbeit gehabt, Gebäude zu errichten, überhaupt was aufzubauen. Und das hat mich dann dazu gebracht, mir ein eigenes Haus aufzubauen. Ich habe in dem eigenen Haus also praktisch mit der Schaufel angefangen, mit dem Spaten angefangen und habe darauf eigentlich das Haus in meiner eigenen Regie dann aufgebaut und habe dadurch die Freude eigentlich gefunden. Und das hat mich also begeistert.
Kannst du denn verstehen, warum Leute in meinem Alter irgendwie mit dem Job, den sie angefangen haben, nicht mehr zufrieden sind oder sich dann hinterfragen, ob es nicht noch mehr gibt oder was anderes?
Mit dieser Frage kann ich mich also nicht anfreunden, weil das habe ich nicht erlebt in dieser Weise. Ich habe mich jetzt selbst in diese Richtung geführt und eigentlich nicht woanders hingeguckt. Ich hätte auch sagen können, gut, jetzt gehst du woanders hin und in eine Großstadt und sowas. Nein, es gab für mich das nicht. Meine Welt war eigentlich so vorgegeben, mir da ein Grundstück aufzubauen und das war's dann.
Ja gut, jetzt hast du ja bei mir mitbekommen, dass, ja, nicht aufgrund mangelnder Optionen, aber dann ja auch dachte, ja gut, wenn du Ingenieur machst, dann mache ich das auch. Dann hast du ja mitbekommen, dass das nicht so für mich war und nach 3 Jahren ich das abgebrochen habe. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, eigentlich bin ich nur 3 Jahre dran geblieben wegen dir, weil ich nicht sagen wollte, dass nichts für mich ist. Aber letztendlich hast du da sehr, sehr gut nach den 3 Jahren reagiert. Irgendwie, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es nach einem halben Jahr schon gesagt. Zumindest kann man dir ja mitgeben, war das sehr, sehr gut, dass du mir dann auch oder ihr mir immer noch den Raum zur Entfaltung gelassen habt. Ne? Hättest ja auch sagen können, nee, das, was du jetzt als erstes machst, das musst du jetzt durchziehen, sonst hat das Folgen. Ne?
Ja, diesen Freiheitsgedanken hatte ich in meiner Erziehung eigentlich nie bekommen. Insofern habe ich also auch nie nach anderswo hingeguckt. Ich habe zwar einmal in meiner Lehrlingszeit, da habe ich immer die Ferienzeit genutzt, um Kontakt aufzunehmen, Kontakt praktisch mit anderen Menschen aufzunehmen. Und habe also dann auch durch einen Freund, den ich dann kennengelernt hatte, dann in meiner Schulzeit, die Gelegenheit gehabt, nach England zu kommen oder nach Schottland zu kommen und habe ein bisschen da die Welt auch kennengelernt. Aber den Trieb eigentlich, den du hast, den hatte ich nicht, dass ich also mich also frei entfalten kann. Ich war frei entfalten in meinem Beruf, das hat mich erfüllt.
Das heißt, du rückwirkend, du hast ja auch mal, glaube ich, auch mal überlegt, Australien war mal ein Gedanke, ne?
Das war also, nachdem ich das Ingenieurstudium beendet hatte, war damals das Gespräch mit den Freunden in der Ingenieurschule. Australien war also plötzlich im Gespräch. Viele hatten also gedacht, da ist ja ein neues Land und als Jungingenieur kommt man dahin. Und da haben also einige versucht, den Sprung dazu machen, aber keiner hat es dann durchgezogen. Das war also mal der Gedanke, in die große Welt hineinzuspringen. Aber keiner hat es dann von uns Ingenieuren dann durchgezogen.
Das heißt, rückwirkend bereust du es auch nicht irgendwie? Was anderes, vielleicht anderes Land ausprobiert zu haben oder so?
Nein, nein. Es gibt ja heute, wo man den Kontakt hat mit der Umwelt, die ist ja so klein geworden, dass man also praktisch jetzt am Fernsehschirm eigentlich jetzt, die ganze Welt bewundern und betrachten und erforschen kann, sodass dieses Hungergefühl eigentlich gar nicht mehr entsteht.
Ja, krass. Okay. Letztendlich ist es ja so, immer wenn ich möchte, dass ihr mal was macht oder ihr mal was seht oder erlebt, sagt ihr immer, nee, wir sind so glücklich, mach du mal lieber. Das ist natürlich einerseits sehr löblich, auf der anderen Seite, ja, hätte ich es mir für euch auch irgendwie anders gewünscht, aber solange ihr mit eurer Wahl glücklich seid, bin ich es ja auch. Jetzt mal um einen Sprung ins Jetzt zu machen, was ja auch noch mitgeprägt hat bis heute natürlich, ne, dass du mit 30 einen Gehirntumor hattest.
Das war 1968.
Ja, da warst du
32
Jahre. 32, ja. Und letztendlich kann man ja jetzt mal zusammenfassend sagen, toi toi toi, alles überstanden. Allerdings ist fast 3/4 vom Augenlicht seitdem weg. Also seit 32 kämpfst du dich da so durch.
Ich hatte also das Erlebnis oder die Erfahrung gemacht. Ich hatte durch einen Bekannten Kontakt zu einem guten Augenarzt. Ich hatte also Schwierigkeiten, die ich also beim Tennissport festgestellt hatte. Aber das habe ich nie weiter verfolgt. Und dieser Augenarzt, der mir dann, also zu dem ich dann geschickt worden war, der stellte plötzlich fest, dass in meinem Gesichtsfeld einige Stellen verdunkelt waren und hat also dann festgestellt, dass durch eine Verengung der Sehnerven im Kopfbereich das Sehen beeinträchtigt wird und damit eigentlich die Gefahr besteht, dass sich im Kopf irgendetwas verändert hat. Aufgrund dessen wurde ich untersucht und da stellte man fest, dass ich einen Tumor an der Hypophyse habe. Und das hat dann also mich dazu geführt, die Entscheidung, das lasse ich operieren. Und bekam damals den Hinweis von diesem Augenarzt, dass es in ganz Deutschland nur einen Chirurgen gibt und der ist in Hamburg in der Universität tätig. Und zu diesem wurde ich dann geschickt und der stellte dann fest und sagte, wir müssen da diesen Hypophyse-Tumor entfernen. Das wurde dann im September 1968 gemacht und nach der OP, ich hatte also den ganzen Kopf verbunden und da hat man dann festgestellt, ja, da ist durch die Operation, man hat also vom Kopf aus den Kopf aufgemacht und die Hypophyse von oben herab entfernt. Und dabei ist wahrscheinlich unbewusst alles das entfernt worden, was also von dem Tumor befallen war. Und dabei hat man also einen Teil der Sehnerven entfernt oder rausgeschnitten. Und stellte man also fest, dass ich also auf einem Auge dann blind war und in dem anderen nur noch ein Viertel vom Gesichtsfeld sehen konnte. Das war eine gravierende Entscheidung und da wurde ich also dann von meinem Chef auch unterstützt. Er hat ein halbes Jahr lang außer Gefecht gesetzt und hat gesagt, das machen wir erst ein halbes Jahr Pause und erholen das erstmal richtig. Und hat mich dann wieder aufgenommen in seiner Firma und ich durfte dann in dieser Firma weiterarbeiten. Konnte aber nicht mehr im Auto tätig sein, als Autofahrer tätig sein. Ich musste also nur noch praktisch zu Fuß gehen.
Gut, das war jetzt nur also eins von vielen Dingen, die du im Laufe der Jahrzehnte abgekriegt hast. Jetzt darauf bezogen habe ich immer noch, als wäre es gestern in Erinnerung, immer wenn du in mein Zimmer reingekommen bist und ich links saß am Schreibtisch, bist du immer stillschweigend wieder rausgegangen, weil du nicht gesehen hast, dass ich da bin. Ne? Also als Kind habe ich das ja auch anders wahrgenommen. Da war das dann oft auch manchmal lustig oder ja, wenn du dann irgendwo gegengelaufen bist. Man ist ja so aufgewachsen, ne? Ich kenne das ja irgendwie dann nicht anders. Aber würdest du jetzt zurückblickend sagen, war gut, weil du dadurch irgendwie so eine gewisse ja, Hartnäckigkeit und so auch aufgebaut hast und jetzt erst recht so? Weil letztendlich hat man die ja nie, bis auf das Autofahren, hat man es dir ja nie angemerkt, ne? Beziehungsweise hast du nie große Einschränkungen dann.
Ja, aber es ist also praktisch dort entschieden worden, was ich also, mein Beruf ist also praktisch dort fixiert worden. Ich hätte sonst die Chance gehabt, über den Nestle-Konzern, über die Schweiz, in diesen Konzern einzusteigen und praktisch dann von der Nestle aus dann in der Welt irgendwo eingesetzt zu werden. Die Chance war dann eigentlich nicht mehr da. Das war damals eine Zukunftsversion gehabt, die ich damals hatte. Ich hätte damals also praktisch über die Schweiz in die Welt kommen können. Aber durch diese Situation bin ich also praktisch dann örtlich fixiert worden und habe also auch dann eigentlich gesagt, jetzt bleibst du also hier. Das war also die Entscheidung.
Okay, komisch. Also ich kenne dich ja jetzt schon 36 Jahre, aber den Part kannte ich nicht. Hast du noch nie gesagt, glaube ich. Wer weiß, wo ich dann wäre, ne? Heute.
Ja, ja.
Obwohl, nee, das stimmt gar nicht. Da wäre ich ja wahrscheinlich gar nicht, weil wenn du irgendwo in der Welt rumgeturnt wärst, dann hättest du wahrscheinlich mit 50 nicht noch gesagt, einer geht noch.
Ich darf dich kurz mal unterbrechen. Du sagst, dass du in die Welt gekommen bist. Vor dieser Operation damals in Hamburg wurde ich von einem Internisten aufgefordert, musste ich also praktisch den aufsuchen und dann haben wir ein langes Gespräch geführt vor der Operation. Und da hat er gesagt, Herr Schumann, nach der OP sind Sie nicht mehr zeugungsfähig. Die wird die Hypophyse entfernt und alle Hormone sind also praktisch dann mit entfernt. Es gibt also dann für Sie keine Entscheidung mehr, durch irgendeine Fortpflanzung da zu sein. Diese Entscheidung habe ich also gefällt und habe trotzdem Ja gesagt zur Operation. Und seltsamerweise ist also dann nach der OP sind also zwei hübsche Knaben auf die Welt gekommen. Das eine bist du, das andere ist dein Halbbruder. Das war also vom Internisten her, dem wollte ich damals noch ein Dankeschön schreiben, dass ich sagte, ich habe trotzdem noch zwei Söhne bekommen, aber ich habe das unterlassen.
Ja, dem hast du es auf jeden Fall gezeigt, ey. Ja. Und glücklicherweise, ne? Also je nachdem, wen du fragst, ne? Gibt ja immer Pro und Kontrast und nicht jeder mag mich. Aber um jetzt mal zur heutigen Zeit zu springen, wir haben ja vorhin schon gesagt, so was du in der Kindheit so miterlebt hast und so. Und irgendwie in den letzten 3 Jahren wurde ja alles wieder so ein bisschen auf die Probe gestellt, ne? Ukraine-Krieg, dann Hochrisikopatient, wenn es um Corona geht. Was haben die letzten 3 Jahre so für Spuren bei dir hinterlassen? Hat es irgendwie an Lebensqualität geraubt oder sind nochmal alte Erinnerungen hochgekommen?
Es ist eine Angst eigentlich hochgekommen, die Angst vor einem dritten Weltkrieg. Eine Angst bei Menschen, die also den Krieg erlebt haben. Und wenn man dieses Kriegsgeschehen sieht, was jetzt hier sich abspielt, diese furchtbare Art, dass also schon in innerhalb von einem Jahr über 150.000 Menschen schon tot sind, und dass man dahinter diese Atomwaffen sieht, dann ist diese Angst eigentlich in mir größer geworden. Und die Angst um die Zukunft von der Jugend, überhaupt von der Welt.
Ja, und ansonsten Corona so, Lebensqualität verloren die letzten Jahre auf jeden Fall? Oder fehlen dir die 3 Jahre jetzt?
Ja, man hat sich daran gewöhnt, an diese Corona-Zeit. Man hat die Corona eigentlich am eigenen Körper miterlebt. Ich habe also 3 Tage lang die Probleme gehabt, dass ich also nicht schlucken konnte. Und das hat mich eigentlich dann geängstigt, dass ich also jetzt so eine furchtbare Krankheit habe. Die ist dann Gott sei Dank wieder geheilt, aber die Angst vor dieser Krankheit ist geblieben, dass man also immer wieder praktisch Menschen sieht, die also unter dieser Krankheit leiden, und bis heute hat man die noch nicht geheilt, obwohl man jetzt ohne Masken rumlaufen darf, aber der persönliche Schutz ist nach wie vor jeden Einzelnen überlassen. Und die Angst ist geblieben, dass man also, dass junge Menschen plötzlich davon befallen werden und damit eigentlich die Zukunft verunsichern.
Ja, aber wäre jetzt auch komisch gewesen, wenn du nicht Corona auch noch überstanden hättest. Man kann ja schon sagen, rückblickend auf 86 Jahre kann ich mich an sehr, sehr viele Sachen erinnern, wo es manchmal knapp war bei dir, ne? Stiller Schlaganfall.
Ja.
Dann in der Kindheit kann ich mich nur daran erinnern, dass du mal von einer Hornisse in den Mund gestochen wurdest und genau dann irgendwie so angeschwollen bist wie so ein Pirelli-Männchen. Da habe ich noch ein paar Bilder aus dem Krankenhaus, keine Ahnung, in welchem Alter das war. Aber ja, dann kam noch immer, wer wenig sieht, fährt trotzdem Fahrrad, ne? Und dann passiert natürlich hier und da mal was. Du hast ja auch die ein oder andere Unfälle und Blessuren von dir getragen. Das heißt, es war immer gut was los. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich dich mal auf dem Parkplatz hier getroffen habe. Und dann so im Zwischengespräch einfach mal gesagt wurde, ich habe irgendwie Probleme mit dem Herzen. Und ja, immer noch rechtzeitig, aber trotzdem, ja, da macht man sowas mit dir. Wie würdest du jetzt so zurückblicken, die ganzen Rückschläge auf 86 Jahre? Was ist so dein Fazit?
Ja, also genau genommen sind es ja...
Wir sind fast 87 Jahre.
In 14 Tagen sind es also 87 Jahre. Und ich bin also dankbar. Ich bin also älter geworden als mein Vater, älter geworden als meine Mutter und habe also das Glück, zu den 3 noch lebenden Kindern zu gehören und genieße eigentlich jetzt jeden Tag vom ersten Sonnenstrahl bis zum Untergang der Sonne und freue mich auf den nächsten Tag und bin also glücklich und zufrieden und freue mich, dass ich also in der Nähe vom Robert leben kann.
Ja, gleichfalls, ich freue mich auch. Aber wo kommt das her, diese Ruhe, diese Zufriedenheit? Ich finde das immer sehr bemerkenswert, weil auch die ganzen OPs allein in den letzten Jahren durch den Hautkrebs und so, ne? Der eine oder andere mag ja denken, was hat der Opi da für Schönheits-OPs im Gesicht? Aber nee, das war auf jeden Fall nicht freiwillig. Wo kommt das so her, diese Ruhe? Und warum? Also du hast auch mal gesagt, so Schmerz ist vergänglich, macht nichts. Und OPs, wovor andere Schiss haben würden, machst du dann manchmal so oder willst irgendwie nicht mal eine richtige, großartige Betäubung? Wo kommt das her?
Das kommt daher, dass ich sage, ich habe immer Glück gehabt, wenn ich also Ja gesagt habe zu einer OP und bin also froh, dass ich jedes Mal aus dieser OP wieder herauskomme. Ich habe also eine Halsschlagader-OP bekommen, da hat man also einen Teil aus dem Bein herausgeschnitten von der Vene und hat die praktisch in die Halsschlagader reingesetzt. Damit lebe ich also auch und ich lebe damit. Bei der letzten Untersuchung, da hat man also den Katheter eingeführt, 2 Katheter eingeführt in den Herzbereich und hat festgestellt, dass also die 2 Herzkranzgefäße praktisch stillgelegt sind. So, und ich habe also im Prinzip noch ein halbes Herz, aber das halbe Herz reicht aus, um so zu leben, wie ich jetzt lebe. Und ich bin darüber glücklich, dass ich das noch habe.
Ja, ich auch. Was ich mich immer frage, ist diese Gelassenheit. Kommt die im Alter? Letztendlich bist du ja noch relativ gesund gealtert, ne? Vom Kopf her zumindest, ne? Obwohl du vorhin einen lustigen Satz gesagt hast im Vorgespräch. Und zwar hast du gesagt, war gut, dass ich Fragen vorab geschickt habe, weil entweder du kannst dich nicht mehr so gut erinnern oder du bist mittlerweile sehr gut im Vergessen.
So ist das eigentlich. Ich meine, ob das also jetzt schon Demenzerscheinungen sind, weiß ich nicht, aber das wär auch normal in dem Alter. Wer ist in dem Alter noch so gesund, dass er also gar kein Leid hat? Das gibt es ja eigentlich gar nicht.
Ja, so viele in deinem Alter kenne ich jetzt nicht, von daher ja, kann ich dazu jetzt nicht so viel sagen. Auf jeden Fall klage ich oft mehr über meine gesundheitlichen Sachen als du. Deswegen fühle ich mich nicht wie 86, aber in die Richtung geht es auf jeden Fall. Gibt es irgendwas, was du rückblickend anders machen würdest?
Sofort fällt mir also nichts ein. Die Lebensform, die Lebensfreude, die Erlebnisse in dem Leben, die ich hatte, das Glück, was ich hatte, ich bin einfach zufrieden.
Was ich bei dir auch immer krass finde, ist, dass du ja immer nach vorne blickst, nicht zurück. Und auf jeden Fall auch irgendwie, letztens hast du auch gesagt, dass du so zufrieden bist, dass, wenn es jetzt morgen, sage ich jetzt mal, vorbei wäre, du das sehr gut akzeptieren könntest, ne?
Ja, ich hätte also noch eine Wunschvorstellung und diese Wunschvorstellung trage ich dir jetzt als einzigen vor.
Ja, es hören schon Leute zu, ne?
Ja, das können sie ja ruhig. Das ist eine Wunschvorstellung, aber die ist eingeengt. Insofern, in meiner Vergangenheit habe ich also mal Klavierspielen gelernt. Ich habe also in meiner Ausbildungszeit, als ich Lehrling war und also ganz wenig Geld hatte, habe ich trotzdem Geld ausgegeben für eine Klavierlehrerin und habe also Klavierstunden genommen. Ich habe also gern Klavier gespielt und mich hat vor allen Dingen dann die Musik begeistert. So, ich habe also dann nach der Lehrlingszeit das Klavierspielen eigentlich aufgehört und nie wieder Klavier gespielt. Bin aber jetzt, das ist mein Wunsch, mein Wunschtraum. Ich weiß nicht, ob ich also noch in der Lage bin, eine Partitur abzulesen und die dann auf das Klavier zu übertragen. Die Sehverhältnisse sind zu schwierig. Wenn man also die rechte Hand sieht, dann sieht man die linke nicht. Sieht man die rechte Note, sieht man die linke Note nicht. Und ich weiß nicht, aus dem Kopf kann ich eigentlich nicht spielen, sondern nur nach Noten. Und ich weiß nicht, ob sich das lohnt, nochmal den Versuch zu machen. Du hast jetzt das Glück, in deinem schönen, herrlichen Haus hier ein Klavier zu haben.
Ist ja eigentlich deins, ne?
Also, ja. Ist jetzt nicht meins. Ich habe auf dem Klavier auch schon mal gespielt und könnte also den Versuch mal machen. Und das ist also meine Vorstellung für das Jahr 2023, dass ich mich mal ans Klavier setze und versuche, ob ich also in diesem Bereich wieder etwas aufbauen kann.
Ja, ist ja nie zu spät. Schauen wir mal, ob ich dir einen Termin hier einrichten kann, dass du für dich ein bisschen noch was machst. Denke, kriegen wir hin. Das geht ja jetzt auch so ein bisschen auf den Ausblick, ne? Du hast immer so Jahrespläne, ne? So 10-Jahresplan oder sonst irgendwas, ne? Jetzt hast du ja schon mal das geschafft im letzten Jahr, wo viele junge Leute auch mit strugglen. Das heißt, wie viel hast du abgenommen in einem Jahr?
11 Kilo.
Ja, also ne, Vorbild an alle. Wenn man mit 86 noch 11 Kilo abnehmen kann, dann kann man das mit Ende 20, Anfang 30 auch. Auch wenn ich jetzt sagen muss, dass das keine gesunde Art und Weise ist, wie du es machst. Aber trotzdem, der Erfolg gibt dir recht. Und jetzt wollen wir natürlich alle noch wissen, was kommt noch bis zu 100? Natürlich muss ich auch fest einplanen jetzt, dass wenn ich eine 100. Folge habe, bist du der Einzige, den ich dann wahrscheinlich kennen werde, der 100 ist. Also was gibt es noch?
Also ich will hoffen, dass ich also nicht demenz werde, um nicht festzustellen, dass ich tatsächlich 100 werde, sondern mein Plan ist eigentlich jetzt jedes Jahr zu genießen, jeden Tag, jede Stunde zu genießen und das Leben einfach so mitzunehmen und aufzupassen, dass ich nicht durch Leichtsinn oder durch Krankheit irgendwie mir einen Schaden zufüge. Das ist also meine Vorstellung.
Ja, und was gibt es jetzt so meiner Generation und jüngeren Generationen mit? Erstmal natürlich, jetzt gibt es wieder bestimmt Jüngere, die sagen, danke Klausi, du bist mitschuld am Klimawandel. Aber was gibst du uns mit auf den Weg? Was brauchen wir für den Alltag?
Ja, das ist also in eine Zukunft hineinzugehen, wo man also schon feststellt, dass sich die Zukunft verändert. Dass sich das Wetter verändert, das Klima verändert, dass sich die Rohstofflage verändert, dass sich die Wirtschaftslage verändert, dass sich eigentlich die Umwelt verändert. Da gebe ich dir eigentlich nur noch mit, dass man auf sich selbst achtet, dass man vorsichtig wird, dass man die Zeit, die man hat, gemeinsam, wenn man einen Partner gefunden hat, gemeinsam nutzt, dass man das Glück aufnimmt, dass man das Leben als Geschenk betrachtet, dass man den Wert des Lebens erkennt und dass man was dafür tut, um diesen Wert zu erhalten.
Ja, ich glaube, wir vergessen immer wieder so durch die ganzen kleinen Nebenbaustellen und so, dass sich viele von uns irgendwie nicht beschweren können. Natürlich sind die eigenen Probleme immer größer als die, die augenscheinlich bei anderen noch da sind. Man ist immer sehr viel damit beschäftigt, sich damit auseinanderzusetzen, was einem fehlt, was man nicht hat, anstatt sich darauf zu fixieren, was man hat. Und daher ja, kann man sich, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel daran nehmen, was nicht nur was du sagst, sondern auch mal, was du so über die Jahrzehnte mit gesehen und erlebt hast. Und wir kommen jetzt nämlich schon zum Ende eigentlich. Was ist dein Fazit zur Folge? Wie war dein Auftritt? Wie fandst du den?
Ja, ich fand ihn also sich erlösend, dass man mit einem Menschen gegenüber sitzt, den man lieb hat, den man in die Welt gesetzt hat, dem man nahe ist und dass man mit ihm zusammen jeden Tag und die Zukunft erwarten kann.
Mein Anspruch ist groß an mich, auf jeden Fall immer da, wenn was ist, ne, beidseits und immer gut, so einen erfahrenen Ruhepol im direkten Kontakt zu haben. Das bringt mich und meine emotionale, aufbrausende Art immer sehr, sehr schnell wieder nach unten und dann nach einem Gespräch mit dir ist dann doch nicht mehr alles so schlimm, wie es vorher war. Von daher, großes Lob an dich, ne? Für fast 87 Jahre hast du gut gemacht, hast du gut durchgehalten und ist ja nicht nur was aus dir geworden, sondern auch aus deinem Nachwuchs. Gibt ja nicht nur mich, gibt ja noch vier andere. Von daher, ja, bist ja auch ein gutes Vorbild. Heute wird immer viel diskutiert. Wollt ihr nicht schon Kinder haben? Oh, ihr seid jetzt aber auch schon fast zu alt, ne? So, bei dir warst du ja nicht nur alt mit 50, sondern bei dir war sogar gesundheitlich noch Barrieren da und trotzdem hat es geklappt. Von daher ist das ja Motivation für jeden, der jetzt hier zuhört, dass er sagen kann, okay, ich kann mir doch noch ein paar Jahre Zeit lassen.
Aber ich kann dich nochmal unterbrechen. Ich habe doch noch einen Wunsch, dass ich also deine 100. Aufnahme noch erleben darf. Heute ist ja die 50. jetzt zu Ende.
Ja gut, entweder müssen wir dann ziemlich Gas geben oder, ja, schauen wir mal. Wir ziehen die dann vor. Also die 100. kriegst du auf jeden Fall noch mit. Und da bist du dann auch wieder eingeladen. Ne? Bist ja auch sehr genügsam, muss man ja auch mal sagen, dich kann man immer gut einladen. Dich setzt man irgendwo hin, hast einen schönen Ausblick, gibt dir ein Glas Kaffee, Wasser, whatever und dann bist du sehr zufrieden. Und wenn dann noch Tennis oder Snooker nebenbei läuft, dann kriegt man dich gar nicht mit. Ne? Das heißt, bist auch der perfekte Mitbewohner, glaube ich. Nur mit nur zum Ende hin können wir noch mal was Lustiges sagen. Nur mit Haushalt klappt nicht so, ne?
Ja, das gebe ich also auf. Im Haushalt passiert mir dann so viel, was ich also dann nicht erträumen möchte, dass ich also den Haushalt dann zerstöre. Das möchte ich also verhindern.
Ja, und das verhinderst du in dem, dass du es gar nicht erst versuchst. Letztes Beispiel noch zum Ende. Ich sollte mal einen neuen Kühlschrank für meine Eltern bestellen und dann entstand plötzlich eine Diskussion, in welche Richtung die Kühlschranktür aufgehen soll. Und am Ende haben wir uns dann alle mal wieder runtergebracht und in die Realität zurückversetzt. Und dann war klar, es ist egal, ob nach links, rechts, oben oder unten. Die prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass du selber zum Kühlschrank gehst und den aufmachst, ist sehr gering. Natürlich nicht, weil es die Frau machen muss, sondern natürlich auch in erster Linie gesundheitlich bedingt. Das heißt, da bist du auch wieder fein raus. Irgendwie einen guten Grund gibt es immer. Von daher, Fabi, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast in deinem stressigen Rentneralltag.
Und herzlichen Dank für deine Geduld, die du also dir selbst wahrscheinlich abgerungen hast.
Nö, das ist ganz angenehm, nur das Problem ist, ich kenne dich ja schon ein bisschen und jetzt hier im Podcast, natürlich hört man gern älteren Menschen zu, wenn sie über ihr Leben philosophieren, aber an der einen oder anderen Stelle muss es ja dann trotzdem noch ein bisschen zügiger vorangehen. Aber wir haben es gut hingekriegt, von daher kannst du gerne wiederkommen und letztendlich bin ich mal gespannt, was du dann sagst. Du hörst ja jede Folge, wie du dann so mit deiner zufrieden bist, weil zu den anderen Folgen gibst du ja auch immer ein Feedback, von daher ja, bin ich mal gespannt.
Ich hab also doch noch öfter Erfolgserlebnisse, wenn ich also deinen Podcast höre, was du also so für Menschen da dir gegenüber hast und mit denen also Dinge besprichst, die ich also gar nicht also erlebt habe. Da sehe ich eigentlich, wie umfangreich das Leben sein kann, wie vielfältig und was man aus dem Leben eigentlich alles machen kann. Und da wünsche ich dir viel, viel, viel Erfolg und immer noch viele, viele neue Gesprächspartner.
Ja, danke. Du bist auf jeden Fall, wird schwer, dich zu toppen, aber wir schauen mal, was die Zukunft so bringt. An alle anderen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Follow da, egal wo und erzählt kräftig weiter, dass es diesen Podcast gibt. Die nächste Folge, es geht dann wieder in die soziale Richtung, aber was gibt es Sozialeres als einen Vater, oder? Ist ja auch, finde ich, auch eine soziale Tätigkeit. ziemlich sozial, dass man Kinder in die Welt setzt und sich darum kümmert. Von daher, alles gut, passt super rein. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Bleibt gesund, passt auf euch auf und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Macht's gut, ciao.
Ciao. Absolutely.